Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, in der kommenden Stunde wieder mit dabei sind. Ein herzlicher Gruß auch nach Südtirol an alle, die uns über Radio Maria hören. Die Universität Osnabrück hat eine Ringvorlesung veranstaltet, genauer das Institut für christliche Sozialwissenschaften. Professor Dr. Manfred Spieker lud zu einer Ringvorlesung ein, die da lautete Biopolitik, Probleme des Lebensschutzes in der Demokratie. Und natürlich, diese Ringvorlesung im Sommersemester 2008 in Osnabrück spielte auch eine Rolle am Rande des Katholikentages in Osnabrück. Unter anderem äußerten sich bei dieser Ringvorlesung drei Bischöfe: Erzbischof Dr. Josef Schitschinski aus Lublin, Erzbischof Dr. Reinhard Marx aus München und Weihbischof Dr. Andreas Laun aus Salzburg. Gestern haben wir ja bereits Dr. Reinhard Marx und Dr. Josef Schitschinski gehört. Heute nun hören wir den Beitrag von Dr. Andreas Laun aus Salzburg. Er sprach nicht nur über seine grundlegenden Ansichten zu diesem Thema, sondern immer wieder auch über seine besondere Situation in Österreich und wie er sie wahrnimmt.
Wir kommen jetzt zum dritten Redner, der wie alle drei hier oben, wie alle vier sozusagen, dem es an Mut nicht mangelt. Professor Exzellenz Laun ist über diesen Mut, wenn ich das mal so sagen darf, vielleicht fast krank geworden, ja, weil er immer wieder geprügelt worden ist, auch von meinen Kollegen. Aber er trägt es mit Fassung. Und ich, Exzellenz, Sie haben jetzt das Wort.
Danke vielmals. Ja, ich habe es natürlich leichter als mein verehrter Vorredner, weil er hat in Deutschland geredet. Ich auch, aber ich bin nicht aus Deutschland. Also ich kann leichter etwas sagen. Andererseits habe ich natürlich eine Beißhemmung aufgrund der Gastfreundschaft. Es wäre nicht so höflich, dann hineinzuhauen. Abgesehen davon hat ja der liebe Professor Spieker mir nicht auf den Auftrag gegeben, über deutsche Verhältnisse zu reden, sondern über österreichische. Und das möchte ich auch tun. Was Österreich ist, der Titel Biopolitik in Österreich. Was Österreich ist, wissen Sie wahrscheinlich. Ich hoffe, dass Sie es wissen, sonst fehlt Ihnen etwas in Ihrer Bildung. Aber was Biopolitik ist, das glauben wir natürlich alle zu wissen und wir wissen es auch. Ich nehme an, das ist ein fachkundiges Publikum. Aber es ist vielleicht doch ganz gut, sich es bewusst zu machen. Ich rede dem Professor Spieker sicher aus der Seele, wenn ich sage, das hat eigentlich mit Naturrecht etwas zu tun, dass die Politik der Natur des Menschen Rechnung tragen sollte. Ein uralter Gedanke. Welchen Rahmen der Gesetze müssen wir ihm geben, dass er lebt, dass er nicht krank wird, dass er sich wohlfühlt, dass er glücklich ist, dass er sich entfalten kann. Womit ich natürlich keiner Übermacht des Staates dieses Wort reden möchte. Und wir haben ja heute den ideologischen Grundansatz, der genau das Gegenteil tut, nämlich der ausgeht von der Behauptung, der Mensch hat eine unbegrenzte Autonomie der Selbstbestimmung. Er hat das Recht, auch aus sich selber zu machen, das, was er will. Und diese Ideologie haben wir heute sehr stark und weit verbreitet. Und da ist es vollkommen gleichgültig, wenn man irgendetwas dagegen sagt, dann sagt, das geht doch nicht und das ist in der Natur des Menschen. Und das zu sagen, ist bereits politisch ziemlich unkorrekt. Und vor dieser Situation stehen wir. Wir haben wir ringen von unserer Tradition her um eine gesunde, wirklich menschenfreundliche Biopolitik zu machen. Und die andere Seite zieht mit aller Gewalt ins Gegenteil hinein. Und da könnte man übrigens die ganzen modernen Wahnsinnigkeiten, die auf diesem Gebiet wir vorfinden, könnte man messen an dem Wort der Heiligen Schrift. Und was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Und es ist ein ständiges Trennen von dem, was Gott verbunden hat. Mein Vorredner hat angesprochen, das Stichwort von Humane Vitae und die In-vitro-Fertilisierung, die ja nur zwei Seiten einer Medaille sind, nicht? Das eine Mal trennt man, um angeblich die Liebe sozusagen unbelastet von der Zeugung zu haben, und auf der anderen Seite zeugt man, aber ohne den Liebesakt. Beides Mal ist die gleiche Trennung, die Trennung von der Bedeutung der Liebe und der Fortpflanzung. Aber jetzt ganz kurz die Stichworte. Wir haben ja etliche Stichworte schon gehört. Es geht um die Embryonen. Es geht noch einmal, Erzbischof Marx, natürlich um humane Vitae. Und da könnte ich auch sehr flüssig und schnell einiges sagen. Auch übrigens sehr autobiografisch, wie ich es erlebt habe, das Erscheinen dieser Enzyklika. Vorbereitet waren wir von unserem Moraltheologen damals. Natürlich, dass sich etwas ändern wird. Und dann diese kalte Dusche. Aber auch ich habe da einen Weg zurückgelegt. Also das wäre ein Thema, aber natürlich die ganze In-vitro-Fertilisierung, die Forschung an den Embryonen, die Stammzellen, das Klonen in der verschiedenen Bedeutung, das Reproduktive und das Therapeutische. Therapeutisch ist ja auch schon eine Lüge im Begriff enthalten, weil es ja da nicht um die Therapie geht von irgendjemand, der krank wäre, sondern das wird das angebliche Ziel und so weiter und so fort, aber das wissen Sie wahrscheinlich. Ich zähle noch rasch auf, natürlich die Abtreibung, überhaupt das Urthema dieser ganzen Biopolitikfrage, weil das ja der ganz große Einbruch war in unser europäisches Denken. Die Frage nach dem Lebensbeginn des Menschen, nämlich wo man nicht mehr sagen kann, Mensch, nicht einmal menschliches Leben, denn auch mein Blut ist menschliches Leben und meine Niere ist menschliches Leben, solange sie lebt. Aber es geht darum, ob es jemand ist, ein Mensch, ein personales Lebewesen und nicht irgendetwas, ein Es. Dann die pränatale Diagnostik, Präimplantationsdiagnostik, PIT, dann nach dem schönen Wort, das die katholischen Päpste und es gibt nur katholische Päpste, also die Päpste und die katholischen Bischöfe, dieses schöne Wort von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Das ist eine immer wiederkehrende Formulierung, die wir dringend notwendig haben, weil das ist genau die Position, die die katholische Kirche mit Nachdruck und tatsächlich ziemlich allein am Feld konsequent vertritt. Von bis zum natürlichen Ende, dann das Thema Euthanasie, die Frage der Euthanasie dann schon mit der Frage der Zustimmung, wie wir sie in Holland haben, wo sie behauptet haben, ja, es muss immer die Zustimmung sein, aber irgendwann hat es mal eine Entscheidung gegeben, ja schon, aber bei Kindern kann man die Zustimmung natürlich nur von den Eltern erwarten und das geht dann bis zum 12. Lebensjahr, glaube ich nicht, von wegen. Dann hätten wir übrigens noch eine Themengruppe, die wir vielleicht bei Biopolitik gar nicht bedenken, wenn die Kinder endlich auf die Welt gekommen sind und die gefährliche Zeit ihres Lebens im Uterus hinter sich haben, was ja eigentlich ein besonders sicherer Platz sein sollte von der natürlichen Struktur des Menschen her. Aber wenn sie das hinter sich haben, dann kommt die Frage der Krippendiskussion und die nächste ist dann die Sexualerziehung in der Schule. Die nenne ich nämlich deswegen, weil ich eigentlich entsetzt bin, seit mir das bewusst geworden ist, mit welch unglaublicher Vehemenz der Staat seine Kompetenz und seine Autorität ausdehnen will. Der Staat, der nach der Kindererziehung greift, und ich habe neulich ein Interview gelesen im Komma, blöderweise habe ich das Heft dann im letzten Augenblick liegen lassen, mit einem Interview aus einem deutschen Politiker, der sagt, wir müssen den Leuten, erstens einmal dürfen sie nicht mehr als zwei Kinder haben, das wollen wir überhaupt nicht haben. Familie ist sowieso eine bürgerlich spießige Angelegenheit. Und außerdem müssen wir die Eltern übergehen und dass wir in dem Sinne der Parteien politisch korrekt erzogen werden. Und dann noch ein Punkt. Ich finde, es wird immer geredet von der Frauenbewegung und der Befreiung der Frau. Und genau das Gegenteil läuft. Man muss es nur erkennen und aufdecken. Man erlaubt der Frau nicht mehr, dass sie einfach Freude hat, daran Mutter zu werden. Das darf sie gar nicht denken, dass es etwas wirklich Schönes ist. Man schafft eine Situation, wo sie sehr oft in diese Notlagen kommen, wo sie an die Abtreibung denken und dann in die Abtreibung hineingedrängt werden. Also das Schlimmste machen, was für eine Mutter überhaupt denkbar ist, ihr eigenes Kind zu töten. Das darf sie nicht einmal denken, dass das Kinder sind, sondern sie muss glauben, das Absurde, das gegen jede wissenschaftlichen Befund seiende, das sei doch noch gar kein Kind. Ich habe einmal im österreichischen Fernsehen eine Diskussion erlebt mit Frauen, die abgetrieben haben. Und der Diskussionsleiter hat am Anfang gesagt, aber bitte, wir verwenden nicht diesen Begriff des Kindes. Den hat er verboten. Keine einzige Frau, die da anwesend war, hat das durchgehalten. Jeder ist es dann irgendwann in dem Stundengespräch herausgerutscht, dass es doch ihr Kind war. Und das hat man den Frauen, das ist wie ein ungeheurer Drucknis, dass sie das nicht darf und dass das doch anders ist und dass das ihr gutes Recht ist. Und außerdem, kaum hat sie das Kind aber doch auf die Welt gebracht, klopft der Staat schon wieder an ihre Türe und sagt, so, und jetzt gehst du aber möglichst schnell wieder arbeiten. Denn wir haben ja eine Krippe für dich, die kannst du mit deinen Steuern ohnehin selber bezahlen, kostet mehr als das, was du brauchen würdest, aber das geben wir dir nicht. Du hast Arbeiten zu geben, die Industrie braucht dich. Wir müssen sagen, bitte, was macht denn einen Menschen wirklich unabhängig? Und wenn wir die Freiheit der Frau wollen, dann müssen wir endlich dieses verdammte Geld geben, das sie braucht. Und wenn wir alles bezahlen, in Deutschland, in Österreich, alles bezahlen wir. Und die wunderbare und wichtige, für uns so notwendige Arbeit der Kindererziehung, die bezahlen wir nicht. Das ist wirklich eine tiefe Ungerechtigkeit. Und diese Länder Europas, vorausdenken in die Zukunft, den wichtigsten Rohstoff, den wir brauchen würden, den wir dringend brauchen würden, wo uns jede Statistik sagt, das ist die Katastrophe von morgen und übermorgen, den vernichten wir jeden Tag. Man muss sich nur mal vorstellen, dass ein anderer Rohstoff wäre, das Wasser, was wir bekanntlich dringend brauchen, oder das Öl. Und wenn wir nur eine Ölquelle hätten und wir sagen, naja, aber das macht nichts, die fackeln wir ab. Verstehen Sie, oder das Wasser, das Trinkwasser würden wir ins Meer leiten, weil wir sagen, das stört uns, da bauen wir eine Autobahn, da können wir kein Wasser brauchen. Kein Mensch würde so reden, wir würden ein strenges Verbot machen, Wasser zu verschwenden. In Wien gab es, kann ich mich erinnern, bei einer Trockenperiode das Verbot, das Auto zu waschen und den Garten zu spritzen. Bestraft wirst du, wenn du es machst. Aber Kinder kannst du wegmachen, weil die brauchen wir ja nicht. Die bevormundende Frau, darüber musste man nachdenken. Und keinem anderen Menschen in unseren Ländern mutet man zu, zwei Berufe gleichzeitig gleichwertig auszuüben. Nur bei der Frau, da muss das gehen, die Doppelbelastung von Familie und Arbeit. Dann muss ich sagen, Moment, und wer steht denn dann zurück im Zweifelfall, wenn es doch nicht geht, wenn die Frau auch nur ein Mensch ist und auch nur 24 Stunden hat? Auch diese Diskussion ist eigentlich eine Schweinerei. Man sollte endlich sagen, die Frau muss in Ruhe, auch aufgrund der wissenschaftlichen Ergebnisse der Kinderpsychologie, muss Zeit haben, ihre Kinder zu erziehen. Und die Kinder brauchen das. Und das ist auch eine Gemeinheit. Dann macht man große Aktionen, wie kinderfreundlich wir sind. Alles gelogen. Die Frage, was das Kind wirklich braucht, wird überhaupt nicht gestellt. Und das Kind braucht, das zeigt uns doch die Erfahrung und hoffentlich auch Ihre eigene Erfahrung, meine Damen und Herren. Es braucht so notwendig eine Mutter. Und die mütterliche Liebe und die väterliche Liebe, es braucht es auch notwendig. Das kann man nicht verdienen. Aber ohne die Mütter, meine Damen und Herren, ich muss ja von Österreich reden, das tue ich jetzt auch. Österreich hat man genannt die Insel der Seligen. Das ist, glaube ich, sogar Johannes Paul II., der das Wort einmal verwendet hat. Aber man muss sagen, diese Insel der Seligkeit, der Seligen, schwimmt in einem globalen Geistesmeer voller Haifische und anderer Raubtiere und aber jetzt weniger bildhaft geredet, die Probleme und die Irrtümer und die Heresien und die falschen Ideologien sind bei uns natürlich genauso da und genauso am Werk wie in Deutschland und anderswo. Insofern ist es überhaupt schwierig zu sagen, wir reden über Polen. Gut, die Polen haben vielleicht noch eine bisschen andere Tradition, postmarxistisch und einen Papst, den sie hervorgebracht haben. Das haben mittlerweile die Deutschen auch, der ja, wobei dieser Papst natürlich fast ein Österreicher gewesen wäre. Aber Österreich, meine Damen und Herren, ich meine, ich bin zwar noch gerade in Kriegszeiten geboren, aber habe dann die Nachkriegszeit erst später bewusst miterlebt. Aber eines erinnere ich mich schon. Also in meiner Jugend, ich habe nicht einmal ganz genau gewusst, was eine Abtreibung ist. Und das Wort Euthanasie, das konnte man gar nicht in den Mund nehmen, noch in meinen Studienzeiten, ohne zu erröten und sich irgendwie zu schämen. So ein Wort, wie sozusagen so schmutzig, das kann man gar nicht in den Mund nehmen. Das hat sich dramatisch geändert, sowohl bezüglich der Abtreibung als auch alle anderen Themen, die man plötzlich diskutieren kann. Und ich möchte, der Bischof Marx hat es auch schon angesprochen, mit dem, aber ich möchte es ein bisschen anschaulicher noch machen, diesen schlüpfrigen Hang, den slippery slope, sagen die Amerikaner. Und das, diese ganzen Themen, die ich da jetzt nur stichwortartig zunächst genannt habe, sind so ein slippery slope. Und ich möchte das anhand der Abtreibungsdebatte in Österreich Ihnen erzählen, ganz kurz und schnell. Wir haben in den 70er Jahren die Debatte gehabt, die Fristenlösung wurde vorgeschlagen, von einer kleinen Gruppe sozialistischer Frauen. Jeder hat gesagt, ja, die können schon reden. Denkst du, sie haben nicht nur geredet, sie haben es durchgesetzt. Und es hat so, es war vorher selbstverständlich bestraft, dann hat es geheißen, naja, Unrecht ist es schon, aber es wird halt nicht bestraft in den ersten 3 Monaten. Dann hat es geheißen, weil die Leute haben gesagt, naja, das heißt, es ist erlaubt. Und dann ist der nächste Schritt gekommen, dass man auf einmal gehört hat, es ist ja ein Menschenrecht. Und die Politiker haben gesagt, wir werden doch alles tun, damit die Menschenrechte auch eingehalten und ausgeübt werden können. Aber bitte, meine Damen und Herren, mit dem Menschenrecht auf Abtreibung ist es ja noch gar nicht getan. Wir sind noch immer beim slippery slope, wir sind immer noch im Rutschen. Weil jetzt ruft man wieder nach Strafe, aber nicht, dass sie glauben, Strafe für jemand, der abtreibt. Ich habe auch nicht gehört, dass man die 3-Monat-Grenze, Fristenlösung überschreitet. Da habe ich nie was gehört, dass jemand belangt wurde, obwohl man es weiß, dass natürlich das nicht eingehalten wird und die Spätabtreibungen bei uns auch gibt. Aber jetzt ruft man nach Strafe. Wer denn? 3-mal dürfen Sie raten. Die Lebensschützer müssen bestraft werden, weil sie die Leute belästigen am weil sie ihnen anbieten, ihnen noch zu helfen. Das ist so eine Belästigung einer armen Frau, die doch jetzt glücklich in die Abtreibungsklinik hinein will. Das hat man noch nicht ganz durchgesetzt, nur hat man schon ein erstes kleines Gesetz gemacht. In Wien gibt es das Wegschiebegesetz der Lebensschützer von den Eingängen der Abtreibungsklinik. Und hat mir eine Frau gesagt, aber es ist doch aggressiv, wie die vorgehen. Sag ich, bitte sagen Sie mir, ich kenne meine Freunde vom Lebensschutz, kenne ich alle. Wer ist da aggressiv? Was machen Sie? Ja, da haben Sie so einen Plastikembryo in der Hand. Sag ich, entschuldigen Sie, das nennen Sie aggressiv? Gehen Sie doch an einem unserer Zeitungskioske vorbei. Da sehen Sie ganz andere Sachen als einen Plastikembryo. Aber ich möchte Ihnen jetzt doch noch etwas sagen zu den einzelnen Themen. Ein paar Minuten habe ich hoffentlich noch. Also zum Thema Embryonen. Bis jetzt ist es politisch noch ziemlich ruhig, was die Forschung anlangt. Aber unter der Hand wird natürlich geforscht. Und ich möchte Ihnen ein Zitat eines unserer führenden Leute in Österreich nennen. Der hat mir gesagt, wissen Sie, Herr Weihbischof, meine Studenten sagen immer, halt mal doch den Embryo ein bisschen in die Frau hinein. Dann können wir damit machen, was wir wollen. Das beleuchtet die völlige Unlogik. Du kannst den Embryo töten, solange er im Mutterleib ist. Nur im Labor, da musst du ihn ganz vorsichtig behandeln. Ja, nicht, du böser Mensch, nicht? Es ist so absurd. Es ist eine tiefe innere Unlogik. Übrigens glaube ich, dass die Euthanasie kommen wird. Man kann doch nicht einen Menschen, der wirklich am Ende ist, schützen und einen Menschen, der alles noch vor sich hat, den kann man töten? Das gibt doch keinen Sinn. Das ist unsere Lage. Und solange da nicht ein wirkliches Umdenken entsteht, sind wir in einer sehr schwierigen Position. Ich danke für Ihre Geduld.
Biopolitik, Probleme des Lebensschutzes in der Demokratie. Zu diesem Thema fand an der Universität Osnabrück, genauer am Institut für christliche Sozialwissenschaften, eine Ringvorlesung statt, die auch am Rande des Katholikentages in Osnabrück eine Rolle spielte. Professor Dr. Manfred Spieker hat dort unter anderem den Salzburger Weihbischof Dr. Andreas Laun eingeladen. Von ihm hören wir nun heute Beiträge in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol.
Ja, vielen Dank, Exzellenz. Ja, das waren 3, ich sag mal, komplementäre Vorträge und Statements. Wenn man die vielleicht lokalisieren wollte, könnte man sagen, der eine wurde am Pult der Universität gehalten, der andere in einer Kommission der Bischofskonferenz und der dritte von der Kanzel. Und alles öffentliche Räume, ja, ergänzend unterschiedliche Rhetorik, aber alles wahr. Und alles im Licht der Wahrheit. Und das ist ja auch insofern ein herzliches Dankeschön an alle drei. Wir machen jetzt eine kleine Fragerunde hier oben. Ich stelle eine Frage bloß an die drei. Bin gespannt auf die Antworten und dann lade ich Sie ein, Ihre Fragen zu stellen. Die Frage wäre, ist auch hier und da öfters angeklungen, die Biopolitik wirft ja im Grunde genommen ganz grundsätzliche, ja, nicht nur politische, sondern eben auch ethische Fragen auf. Also vor allen Dingen würde ich mal sagen, die Pilatus-Frage in der Politik. Ja, was ist denn nun hier die Wahrheit in einer pluralistischen Gesellschaft? Wo sind die Grenzen der Politik? Aber in der Tat ist das eigentlich eine grundsätzliche Frage. Was ist prioritär für Kultur des Lebens, für eine Gesellschaft, für das, was gilt, wie Bischof Fürst heute Morgen in der Messe gesagt hat, im Zusammenhang mit Ehe und Familie. Gilt die Wahrheit, gilt die Forschung? Wir wissen, in Veritatis Splenda gibt es da eine Rangordnung. Vielleicht stelle ich diese Frage zunächst mal, ja, Bischof Marx.
Ja, es ist sicher nicht einfach in einer pluralen Gesellschaft, die wir wollen, die wir wünschen müssen, ich sage es sehr deutlich, die Wahrheitsansprüche des christlichen Glaubens einfach durchzusetzen. Das wird es zu unseren Lebzeiten nie geben, nie wieder geben. Das ist nicht möglich. Also müssen wir, das ist ja unsere Auffassung in der katholischen Soziallehre, müssen wir unsere Positionen von der Vernunft her begründen. Wir können sie christlich motiviert vortragen, wir können auf die großen Traditionen verweisen, auf das Wissen auch der Theologie. Argumentativ müssen wir aber versuchen, auch, das ist die alte Vorstellung vom Naturrecht von Thomas von Aquin, mit der Vernunft zu argumentieren. Natura ut ratio. Man kann sich von der Natur nicht emanzipieren, hat Robert Spemann gesagt, das wollen wir auch nicht. Aber die Natur ist nicht nur das Schauen auf natürliche, sogenannte natürliche Vorgänge, sondern auch die Anstrengung des Denkens über diese natürlichen Vorgänge. Und genau das ist wichtig, etwa in den Fragen des Lebensschutzes. Ich glaube, wenn es uns nicht gelingt, deutlich zu machen, dass es hier, um mit Habermas nochmal zu sprechen, um die Zukunft der Demokratie geht, um Menschenrechte, etwas, was Grundlage für das Leben aller ist, werden wir Schwierigkeiten haben. Das ist der eine Punkt. Also da müssen wir, glaube ich, versuchen, das immer wieder deutlich zu machen. Die Christen in der Politik haben natürlich auch nochmal den Anspruch, ihre christlichen Positionen durchzusetzen. Ist das möglich, Christ zu sein in einer pluralen Gesellschaft? Natürlich ist das möglich, es muss möglich sein, sonst würden wir uns aufgeben. Wir geben in unsere Nische, wo wir alle die versammeln, die unserer Meinung sind, bestätigen uns gegenseitig ohne jeden Einfluss folgenlos. Das ist auch schön, aber es hilft nichts. Wir müssen in die Politik gehen. Ich muss ermutigen dazu. Und ich sehe viele Politiker, die durchaus um ihre Positionen ringen. Es geht nicht darum, Politiker da nur negativ zu sehen. Sie sind in einer schwierigen Position, sie müssen Mehrheiten finden und da müssen wir ihnen helfen. Etwa bei dieser Frage, Frau Schawan wurde genannt, da habe ich eben nicht verstanden, also die Dilemmastruktur kann ich verstehen von Evangelium 73, aber da habe ich nicht verstanden, warum man vorweg schon eine Position aufgibt, die überhaupt nicht strittig war. Im weiten Bereichen der CDU/CSU und auch im kirchlichen Bereich. Eine klare Position, die man ohne Not aufgegeben hat, etwa bei der Frage, ob man den Stichtag verschieben soll oder nicht. Da gab es überhaupt keine Diskussion. Aber so war eigentlich der Ball schon in die falsche Richtung gelaufen, ohne Not. Also, wir müssen Wahrheitsansprüche, die für alle verbindlich sein sollen, naturrechtlich begründen. In einer offenen Gesellschaft. Wir müssen auch Anschlussstellen schaffen und nicht nur behaupten, dass es sie gibt, sondern wir müssen in die öffentliche Debatte hinein. Umso wichtiger ist es, dass viele sich politisch engagieren, reflektiert, studieren, die katholische Soziallehre kennen und tief verwurzelt in der Kirche sind. Ich sehe nicht, wie wir sonst in einer offenen Gesellschaft überhaupt diese Themen vor allen Dingen überbringen könnten.
Ja, sehr schön. Ja, Exzellenz Zischinski, auch an Sie die Frage. Wir haben vielleicht bei Ihnen eine andere Situation als in Deutschland. Sind vielleicht weniger C-Politiker, vielleicht auch mehr, oder also Christen in der Politik. Aber wie weit kann man da gehen, auch bei Ihnen natürlich, auch vor dem Hintergrund der kommunistischen Vergangenheit? Sie haben das ja vorhin auch schon erwähnt. Wie stark muss das sein? Sie hatten ja in Polen auch eine andere Regierung vorher, die auch gerade mit Blick auf das Naturrecht, ja, vielleicht in der einen oder anderen Frage, wenn ich mal an Nation denke, etwas zu weit gegangen ist.
Danke. Nach Kommunismus, wir hatten viele starke Diskussionen über axiologische Prioritäten. Was ist wichtiger, Freiheit oder Wahrheit? Das war die klassische Version und im Prinzip recht gesagt Wahrheit, die Link Freiheit. Meine christliche Antwort ist beide. Wir sind nie eindimensionelle Objekte. Wir brauchen die ganze Kollektion der Werte und beide Freiheit und Wahrheit sind notwendig für unser Leben. Jetzt, wir haben in der Kontext der Lustration die neue Version der Frage, was ist wichtiger, Freiheit, Wahrheit oder Menschenwürde? Und die Personen antwortende Wahrheit suchen eine Möglichkeit zu kämpfen mit den Leuten, welche sind in Schwersituation, aber Wahrheit ist wichtig. Aber in der Kontext der Suchend für Wahrheit, wir brauchen Akzeptation der Menschenwürde. Wenn Jesus kommt, Judas kommt zu Jesus, Jesus beginnt seine Sprache: Meine Freunde, warum gekommen Sie hier? So, Judas ist auch mein Freund. Menschenwürde ist akzeptiert von Jesus. Und meine Antwort in den Kontext ist, in jede menschliche Person, der ist Menschenwürde, auch in die Person, wer ein Kommunist war oder hat Moralsituation sehr kompliziert als Alkoholiker, als Zusammenarbeiter. In jedem Kontext, seine Menschenwürde ist Hauptwerte und das ist wichtig. Aber, zu fortsetzen meine Antworten, wir leben in pluralistischen Gesellschaft und wann die Frage, wo sind ethische Grenzen, diskutieren. Es ist wichtig zu erinnern, dass in der Zeit der Voltaire, ein Kollege der Voltaire hat geschrieben, es gibt nur eine Ethik und eine Geometrie. Es war gut in der Zeit von Voltaire. Jetzt, nach Łobaczewski, Bolia, non-euklidische Geometrien. Wir wissen, dass die Kollektion der Systeme der Geometrie ist praktischweise infinite. Wann ethische Systeme sind viele. So, wann gestern, ich hatte gelesen, zwei Artikel in der waren der Flucht zu Münster. Ein in Frankfurter Allgemeine Zeitung, die andere in Financial Times. Die beiden Artikel waren über Chimären, die Embryonenforschungen. Die deutsche Publikation war so verantwortlich, so vorsichtig und so tief, wann in englische Anstellung. Es war nur pragmatisch und finanzielle Problem.
Warum? Zwei Länder in europäischer Kultur und ganz andere Ethik. Diese sind sehr tiefe Probleme und wie suchen die christliche Antwort?
Ja, danke schön. Herr Weihbischof.
Ich wollte aufmerksam machen als Fußnote zu dem, was Bischof Marx gesagt hat. Es gibt kaum eine Rede des Heiligen Vaters, ohne dass er nicht, sogar in Auschwitz hat er das getan, wo er nicht ganz intensiv auf das Thema Vernunft zu sprechen gekommen wäre, auch in der Enzyklika Deus Caritas ist. Also die Vernunft ist ihm ein besonderes Anliegen und das denke ich mir, das kann man nur wiederholen. Wir brauchen die Vernunft und wir brauchen das Argument. Ich leide ehrlich gestanden oft darunter, dass in den Auseinandersetzungen, auch wenn man Argumente in ganz ruhigen Tonfall vorbringt, es kommen keine Argumente, sondern Beschimpfungen. Und das sollte vor allem innerkirchlich nicht der Fall sein. Ich wollte noch eins nachtragen. Wir haben noch in Österreich eine ganz schlimme Sache mit den Kindern als Schadensfall. Und das ist ja wiederum, habe ich mir gedacht, ein unglaublicher Druck auf die Frau. Das ist eigentlich die Bestrafung der Frau dafür, dass sie nicht abtreibt. Wenn man das nämlich so liest, kommt wieder eine ganz gegen die Frauen gerichtete Denkweise heraus. Sie wird bestraft, wenn sie nicht das Kind, das der Gesellschaft lästig ist, abtreiben lässt. Weil dann kommen die ganzen finanziellen Belastungen des Arztes, wenn er es übersieht und so weiter und so weiter. Und das fördert natürlich die Abtreibung enorm. Mir hat ein Gynäkologe in Wien gesagt, schau, hat er gesagt, das ist doch ganz logisch. Wenn man mir sagt, wenn ein Kind behindert ist und du hast es nicht gesehen, dann musst du zahlen, dann werde ich doch was finden. Ich werde doch nicht so blöd sein und sagen, das ist in Ordnung. Weil ich sage, naja, einen kleinen Schatten habe ich da schon gesehen. Man weiß. Und mit dieser Wahnsinnsbelastung der Fantasie entlässt er dann die Frau. Und noch eine Bemerkung möchte ich, da muss ich noch ganz kurz zurückblenden. Ich habe dauernd nachgedacht bei dieser Frage nach dem Kompromiss. Ich glaube, das kann man überhaupt nur mit Beispielen belegen. Es gibt Fragen, da kann es keinen Kompromiss geben. Und andere Fragen, da muss es politisch vernünftig unter Menschen Kompromisse geben. Also ich denke mir zum Beispiel in einer Ermessensfrage, wie gefährlich sind Atomkraftwerke? Da können Menschen ganz verschiedener, fester Überzeugung sein. Und der eine hat recht, aber wir können schwer demokratisch entscheiden. Da kann es dann und muss es wohl Kompromisse geben. Und viele andere Fragen auch. Aber zum Beispiel in anderen Fragen kann es nicht einen Zentimeter lang nehmen, nicht ein kleines bisschen. Und so gibt es viele Fragen, wo man sagen kann, ja, da kann es keinen Kompromiss geben und das müssen wir sagen. Und wenn ihr uns zumutet, in der Lebensschutzfrage zum Beispiel Kompromisse zu machen, müssen wir sagen, non licet, non possumus, haben die Apostel gesagt. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und auch wenn wir überstimmt werden, bleibt dieses prophetische Signal in der Gesellschaft da. Und ich glaube, diese Unterscheidung, bei wo gibt es Kompromisse und wo nicht, wo die Menschenrechte, die elementar, kann es keine geben. Und in anderen Fragen muss es viele geben. Also beides hat seine Berechtigung. Und da müsste man jetzt ausführen und vielleicht eine eigene Tagung machen, wo sind die Grenzen, wo verlaufen die zwischen den beiden, diese beiden Beiträge.
So, in meinem Schlusskommentar, ich bin dankbar für Ihre Reaktionen und die Einheit der Werte, aber ich bin sicher, dass unsere Gruppe ist nicht zu typische in pluralistische Gesellschaft. So, die Probleme für mich ist nicht so die interreligiöse Dialog oder die Dialog mit Christen, aber interkatholische Dialog. Ja. Und das ist so wichtig. Mit unseren christlichen Freunden, die haben die Einheit der positiven Erfahrungen in Lublin, wo ist die große orthodoxe Gruppe zusammen mit der orthodoxen Bischof Abel. Ich hatte vorbereitet eine Jubiläum-Briefe. Und es war gelesen in alles orthodoxe und katholische Kirche in Jahre 2000. So, es war ein Symbol der unserer Einheit. Aber wenn ich sehe die Kämpfe zwischen radikalen Katholiken ohne Kompromisse, immer mit absoluter Recht, und die liberale Gruppe, wo praktisch ist kein Katholizismus, nur Rhetorik und dekorative Elemente. Und das ist nicht nur unser Problem. Wenn in anglikanische Kirche dieselbe Kämpfe zwischen Low Church und High Church, wenn in jüdische Gemeinschaften dieselbe zwischen liberalen und hyperorthodoxen Juden. Das ist die wichtige Problem für unsere Diskussionen und unsere Offenheit zu unseren Freunden, wo die Einheit predigt von Jesus Christus in unseren katholischen Tagen zu entwickeln. Vielen Dank für Ihr.
Ja, Manfred Spieker hat mich gerade hingewiesen auf das Dokument der Glaubenskongregation vor einigen Jahren, wo versucht wird, dieses komplizierte Problem, wie können sich Politiker als katholische Christen im politischen Feld bewegen, noch einmal aufgegriffen wird. Wo gibt es Felder, in denen man Kompromisse schließen kann? Wo gibt es also Dinge, die ein anderes Gewicht haben? Also das ist ja jetzt hier gesagt worden, da kann ich mich meinen Vorrednern anschließen, dass das eben auf die Frage ankommt, wo und in welcher Weise man auch bestimmte Abwägungsprozesse vornehmen muss. Die Moraltheologie hat das immer gekannt, Abwägungen, natürlich. Wir könnten gar nicht gemeinsam mit anderen Menschen zusammenleben, wenn wir nicht abwägen und manchmal auch, selbst in der Familie, mal sagen, gut, diesmal du, vielleicht ich beim nächsten Mal. Ja, also, aber was eben moraltheologisch ist, was politisch ist, das ist alles genannt worden, muss ich hier nicht erörtern. Aber es ist eine wichtige Frage für unsere Zukunft, dass wir uns darüber wenigstens verständigen, wo sind wir als Katholiken bereit, auch in einem politischen Verfahren, in einer Diskussion, in diesem Sinne eine Abwägung vorzunehmen, und wo gibt es Positionen, die wir gemeinsam, aber auch dann vehement klar vertreten müssen. Ich kann nur die Stichworte jetzt aufnehmen. Einmal Lebensschutzbewegung, da kann ich nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Also ich nehme das auf, wir müssen daran arbeiten, wie kann das besser werden. Da bitte ich Sie einfach auch dran zu bleiben. Also es ist nicht einfach bei uns, weil wir diese Vielfalt haben, die katholischen Büros haben, Caritasverband und auch die Vielfalt, die gerade schon Erzbischof Tschetschinski genannt hat, im Katholizismus selber. Bis ins ZDK hinein, wir haben die letzten Wochen ja die Debatten gehört. Das gilt auch für die Post-Abortion-Diskussion. Also ich habe jedenfalls in Trier sehr intensiv mit unseren Beraterinnen gesprochen, SKF, dass das Thema aufgegriffen wird. Und gerade durch die Krise, die wir erlebt haben in der Schwangerschaftskonfliktberatung, kam der Impuls eigentlich gerade in unseren Beratungseinrichtungen, jetzt das ganze Feld umfassender zu sehen und sich nicht so eng führen zu lassen durch den Staat. Wir haben uns ja durch den Staat eng führen lassen auf diese eine Frage und nicht das gesamte Feld des Lebensschutzes oder auch der Nachbereitung gesehen. Und da habe ich mit vielen Beraterinnen gesprochen, sind ja in der Regel Beraterinnen, die also das mit großer Intensität aufgreifen und das auch versuchen, gerade das, was nach der Abtreibung passiert ist, offen zu sein für die Frauen, die dann Hilfe suchen, wo niemand sich anbietet. Aber was Sie zum Beten gesagt haben, ist vielleicht doch auch noch einmal sehr, sehr wichtig. Ich erlebe da natürlich auch in den Pfarreien, auch in den Bistümern, auch so eine gewisse, ich habe eben von Peinlichkeit gesprochen, eine gewisse Peinlichkeit, wenn dann Gruppen kommen und möchten auch einmal in diesem Sinne beten. Nicht immer wird es manchmal so vorgetragen, dass das ganz einfach ist. Ich habe eben darauf Bezug genommen schon. Aber wir müssen tatsächlich überlegen, dass wir auch in unseren Fürbitthandbüchern, in den Dingen, die in die Gemeinde hineingehen, das stärker berücksichtigen. Manchmal ist es doch immer noch bei einigen etwas verschämt da. Das Wort Abtreibung zu benutzen, Tötung menschlichen Lebens, also müssen wir das jetzt nochmal wieder bringen. Also da habe ich so ein Gefühl einfach, dass das nicht immer so ganz angenehm ist. Aber da gebe ich Ihnen recht, das muss präsent bleiben. Auch da gab es in Trier so eine Gruppe, Die Frau Dr. Overdick-Gulden macht das ja sehr intensiv und hat auch noch mal jetzt den päpstlichen Orden bekommen, habe ich mich drum bemüht. Ich habe ihr gesagt, sie kriegen den päpstlichen Orden, damit auch noch mal in die Kirche hinein gesagt wird, hier ist ein richtig gutes Engagement. Und sie hat das in großartiger Weise gemacht, auch in der Jesuitenkirche dann gebet. Sexualkundeunterricht, tja, wäre ein langes Thema. Also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ich bekomme ja ab und zu auch Informationsmaterial zugeschickt, was verteilt wird in Beratungsstellen und auch in Schulen, was dort gemacht wird. Ich habe die große Befürchtung, dass wir tatsächlich im Sinne von Weihbischof Laun eine Diskussion bekommen, ob wir überhaupt unsere Sexuallehre öffentlich im Religionsunterricht vertreten können. Also was die Homosexualität angeht, was unsere Auffassung von Ehe und Familie angeht, da werden wir wahrscheinlich irgendwann unter Antidiskriminierungsgebot kommen und unter Beschuss kommen. Wie können wir, und da scheuen viele Bischöfe, Priester, und ich habe auch Verständnis dafür, wenn man die letzten 40 Jahre anschaut, wie können wir unsere Sexuallehre so verkünden, dass man sagt, ist ja wunderbar. Aber das Letzte, was der Prälat Bockamp gesagt hat, Neuevangelisierung, Mission, es ist ja doch auffällig für mich, dass viele, die im Lebensschutz engagiert sind, tatsächlich eine religiöse Umkehr hinter sich haben. Also das ist oft feststellbar, dass hier ein Zusammenhang besteht. Ähnlich dann, das könnte ich sagen, dass also Neuaufbruch oft marianisch geprägt ist oder eucharistisch geprägt ist. So hat man so ein paar Elemente, man findet auf einmal so einige Elemente, wo man spürt, da ist eine Bewegung in Gang zur Neuevangelisierung. Und da ist dieses Element pro-life, nicht überall, aber sehr oft stark vertreten. Und das ist eigentlich etwas, worauf du ja auch hinweist. Es muss eigentlich eine Evangelisierung wirklich erfolgen, die zur Umkehr führt, sodass jemand auch zu einer Position findet, die dann auch ausgehalten und durchgetragen werden kann. Heiligung des eigenen Lebens führt dazu, dass ich auf diese Dinge komme. Und da zeigt sich für mich das, was ich eben nur theoretisch gesagt habe, dass der Glaube wirklich die Vernunft erleuchtet. Also im Beten, im Glauben wird unsere Vernunft wachgerufen und wir erkennen Dinge besser, klarer, deutlicher als ohne Gebet und ohne Glauben, ohne die Gemeinschaft mit Christus. An diesem Punkt, am Lebensschutz, glaube ich, kann man das sehr, sehr gut festmachen. Fast immer, jedenfalls in den kirchlichen Gruppen, ist es so, dass diesem Engagement so eine religiöse Erfahrung, ein religiöser Durchbruch vorausgegangen ist. Und darauf müsste man sicher auch nochmal hinweisen und deswegen an diesen religiösen Durchbrüchen arbeiten. Dann finden wir noch mehr Menschen, die sich engagieren.
Ja, vielen Dank. Wir haben einen großen Bogen gespannt über die Notwendigkeit eines nachhaltigen medialen Konzepts, einschließlich gemeinsamer Position von Bischöfen, nennen wir es einfach mal Rudelbildung. Das ist ja, im Fußball ist das so, ja. Es wird zwar bestraft, aber hier wäre es ja sehr positiv. Oder Grenzen der katholischen oder der Katholik oder der Christen überhaupt in der pluralen Gesellschaft. Und das Schlusswort gebührt natürlich dem Gastgeber, Professor Manfred Spieker, bitte.
Ich möchte Ihnen allen danken für die lebendige Diskussion, die bisher auch immer sehr lebendig war. Aber ich möchte auch den drei Bischöfen danken und auf ein Dokument von Johannes Paul hinweisen, das auch so gut wie ignoriert ist, nämlich das apostolische Schreiben über die Hirtenaufgabe der Bischöfe, Pastoris Gregis, das in Ziffer, da bin ich mir mit der Nummer jetzt nicht ganz gewiss, 63 oder 73, den Bischöfen vor allem den Lebensschutz ans Herz legt, als eine wichtige Aufgabe. Ich sage nur mit dem Titel der Papstbiografie Johannes Pauls II. Von George Weigel, das Buch heißt Zeuge der Hoffnung, seid weiterhin Zeugen der Hoffnung, und Ihnen allen rufe ich zu, habt keine Angst, kämpft weiter.
In unserer heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol hörten Sie Beiträge vom Katholikentag 2008 in Osnabrück. Die Universität dort veranstaltete eine Ringvorlesung unter dem Titel Biopolitik, Probleme des Lebensschutzes in der Demokratie. Wenn Sie die heutigen Beiträge noch einmal hören möchten, dann können Sie diese Sendung gern auf einer CD bestellen, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Er hat die deutsche Telefonnummer 0700 7525 7520. Sie können sich auch einfach diese Sendung auf Ihren Computer laden, auf unserem Podcast- und Download-Angebot im Internet. Unsere Homepage www.horeb.org leitet Sie dort zielgenau hin. Hier im Programm von Radio Horeb und Radio Maria geht es nun weiter mit dem Nachtgebet der Kirche, dem Gebet der Komplett. Ihnen weiterhin viel Freude in unserem Programm. Einen gesegneten Abend Ihnen und eine behütete Nacht. Das wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.